Das habe ich schon, entschuldigen Sie, ich habe letztes aufgeschrieben, was heute kommt, ein Blick Kantkritik der reinen Vernunft, ja. Ich schreibe nur hin, Kant, ja. Und ich nenne dann also die entsprechende Textzahl, ja. Also das habe ich ja letztes Mal schon also angekündigt. Ja, aber es kommt heute noch ein Zitat aus einem Text dazu. So mehr als 100 Jahre vorher, nehme ich kurz Bezug drauf, können Sie auch mal nachlesen. Francis Bacon. So. Ja, bei Kant wird damit man den Zeitvergleich kaufen. Also die erste Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft 1781, ne, und die B-Ausgabe 1787. So. Das wäre fürs Heutige, und ich werde wahrscheinlich also mit Kant dann noch in das nächste Mal hineingehen müssen, in die nächste Vorlesung, ja, zu der ich Sie mit herzlich begrüße heute, aus gegebenem Anlass. Und ich werde aber nächstes Mal wahrscheinlich schon mit Hegel beginnen, also weil, wie gesagt, ich bin gebeten worden, vorweg schon zu sagen, womit ich mich beschäftigen werde, damit Sie die Möglichkeit haben, also vorweg in Text Einblick zu nehmen. So, die Logik. Und zwar 1812. Und zwar erstes Buch. Das ist das, was ich Ihnen empfehle zum Reinschauen einmal, wenn Sie das wollen. Nämlich, das steht unter dem Titel Womit muss der Anfang in der Wissenschaft gemacht werden? Ja, also da können Sie reinschauen, und ich werde auch, das gebe ich dann auch noch an, also dasselbe Hegel aus der Phänomenologie des Geistes. So. Ja, da habe ich gesagt, die Vorrede, die ich da eben 1812. Ja, das wäre dann zum nächsten Mal. Also das da dazu, das betrifft den 25. Ja. So. Gut. Soweit das ist. Ja, ich komme zum heutigen. Also ich war ja in der letzten Vorlesung noch bei Descartes, Sie erinnern sich hoffentlich. Und die Ausgangsposition von Descartes war die Feststellung, dass sinnliche Wahrnehmungen täuschen können und dass daher aus der sinnlichen Wahrnehmung heraus allein kein gesicherter Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. Daher muss man
an all dem, worin man sich täuschen kann, namentlich im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung, daran muss gezweifelt werden. Und erst nachdem Descartes den Zweifel methodisch zum Einsatz gebracht hat, wir erinnern uns, stößt er auf die Position des reinen Denkens. Und von hier aus, haben wir gehört, erhofft sich Descartes einen erkenntnismäßig gesicherten Zugriff auf die Welt der vielfältigen, ungegliederten, unübersichtlichen Phänomene und Erscheinungen. Dabei wird die sinnliche Wahrnehmung dem Denken untergeordnet. Und die damit verbundene philosophische Position, die Descartes hier bezieht, wurde im Rahmen der Philosophiegeschichte immer wieder auch mit dem Begriff des Rationalismus besetzt. Also für Descartes gibt es sozusagen also zwei Kasten, die man gern reinschmeißt, teils zu Recht, teils mit Bedenken. Das eine ist das Kasten des Dualismus, nämlich bestehend aus zwei Substanzen, dem denkenden Ich auf der einen Seite und also Res Cogitans, denkendes Ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem unbestimmten Ausgedehnten, der Res Extensa. Ja? Und da eben Descartes auf die Position des reinen Denkens hinaus möchte und von dort alles, was es zu bestimmen gibt, fundieren möchte, wird Descartes Position mit dem Begriff auch des Rationalismus besetzt. Im streng genommenen Sinn liegt dem philosophischen Rationalismus die These zugrunde, dass jegliche Realität, also alles was ist, auf einen intellektuellen Vernunftursprung, namentlich auf das reine Denken, zurückgeführt werden kann und von hier aus auch begründet werden kann. Mit anderen Worten, der Rationalismus geht aus vom Primat der denkenden Vernunft in der Erkenntnis der Phänomene und Ereignisse. Es lässt sich dem philosophischen Rationalismus eine gegenüberstehende Position entgegenstellen, nämlich die philosophiegeschichtlich hervorgebrachte Gegenposition zum Rationalismus ist die Position des Empirismus. Etwa zu besetzen mit den Namen David Hume, John Locke. Ich werde nicht näher darauf eingehen, nur Ihnen die Position darlegen, weil das wichtig ist als Vorverständnis des Zuganges zur Position von Kant. Ja? Der philosophische Empirismus im streng genommenen Sinn vertritt die These vom Vorrang, also vom Primat der Sinne gegenüber dem Denken. Für Jung beginnt die Erkenntnis bei sinnlichen Eindrücken, die über die Bildung von Vorstellungen, die sich dort dran lagern, erst zum Denken führen. Man kann den Gegensatz zwischen Rationalismus und Empirismus auch so verstehen, dass man sagt, der Weg der Erkenntnis führt beim Rationalismus vom Allgemeinen des Denkens, also von ausfindig gemachten allgemeinen Prinzipien des Denkens, ja, und den darin enthaltenen Kategorien und Begriffen zur Einzelerfahrung. Das heißt, der Rationalismus geht den Weg vom Allgemeinen zum Einzelnen. Der Empirismus natürlich umgekehrt, der geht den Weg vom einzelnen Sinnesphänomen zum Allgemeinen. Wie könnte man das noch anders ausdrücken? Der Rationalismus verfährt in der Regel deduktiv. Also wenn man mal ein allgemeines Prinzip, zum Beispiel das reine Denken, ausfindig gemacht hat, dann kann man alles, was ist, davon ableiten und bestimmen. Ja? Also ableitungslogisch sich dann festhalten und sagen, so, mit diesem gesicherten Prinzip in der Tasche kann ich alles, was mir begegnet, erkennen. Das ist, nennt man also deduktiv, also ableitungslogisch. Da fährt der Rationalismus in dieser Art. Der umgekehrte Empirismus verfährt induktiv. Halt, da ist was, da stolper ich drüber, was ist es, ne? Dann stelle ich mir irgendwas vor und erst dann beginne ich einen Begriff dafür auszuarbeiten, um das, worüber ich gestolpert bin, erkennen zu können. Das heißt, dass der Empirismus verfährt induktiv. Das heißt, eins von Einzelerfahrungen ausgehend wird verallgemeinert. Und diese Methode von also einzelnen Phänomenen, einzelnen Erfahrungen auf den Grund gehen zu wollen, analytisch vorgehen zu wollen, um zu Erkenntnissen zu kommen, das entspricht ja eher auch der Methode der neuzeitlichen Wissenschaften, namentlich der neuzeitlichen Naturwissenschaften. Natürlich, in dieser reinen Form stimmt ja das nicht ganz. Ja? Das sind auch nur Abstraktionen, nämlich in der neuzeitlichen Wissenschaft ist ja auch nicht so gewesen, dass man, das, wie ich das jetzt drastisch geschildert habe, nur erst dann zum Nachforschen und Analysieren begonnen hat, wenn man erst mal auf die Nase gefallen ist, ne? Sondern da gab es natürlich schon vorweg ganz bestimmte Gedanken, Ideen, Vorstellungen. Man spricht dann in einem engeren Sinn auch von Hypothesen, von Vermutungen, wie etwas funktionieren könnte. Und auf Grundlage dieser Vermutungen, die man hatte, hat man dann, wir wissen das, eben analytisch, empirisch untersucht und ist dann zu theoretischen Verallgemeinerungen gekommen. Und genau darauf nimmt Francis Bacon in seiner Schrift Neues Organ der Wissenschaften von 1620 Bezug. Und ich möchte Ihnen hier gleich ein Zitat bringen. Ich verwende hier das in der Meiner, in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, Entschuldigung, herausgegebene Textbuch von Bacons Neues Organ der Wissenschaften von 1620. Und zwar gleich in den einleitenden Passagen, beziehungsweise im ersten Buch seiner Überlegungen, möchte ich Ihnen von hier eine Textstelle präsentieren, die das zum Ausdruck bringt, was Bacon vor Augen schwebt, hinsichtlich der Einschätzung der neuzeitlichen Wissenschaften, in deren Zeit er ja mittendrin steht, 1620. Also wo die neuzeitliche Wissenschaft sozusagen zunehmend rascher beginnt, Fuß zu fassen. Er sagt, die bisherigen Philosophen waren entweder Empiriker oder Rationalisten. Also den Begriff des Empirismus, des Rationalismus finden wir hier auch schon bei Bacon. Die bisherigen Philosophen waren entweder Empiriker oder Rationalisten. Die Empiriker begnügen sich damit, alles zum die einstigen Gebrauche zusammenzutragen, wie die Ameise. Also die Empiristen, und da macht Bacon auch einen Seitenblick auf die neuzeitliche Wissenschaft, und er meint, die machen das auch so ähnlich, und die empiristische Philosophie hat das auch so gemacht. Also, nämlich alles zum Gebrauche zusammenzutragen, wie die Ameise. Die Rationalisten, sagt er, entwickelten ihre Gewebe aus sich selbst wie die Spinne. Zwischen beiden hält die Biene das Mittel. Aus den Blumen der Felder und Gärten sammelt sie ihren Stoff. Wir erinnern uns an den Stoffbegriff bei Aristoteles. Ne? Sie sammelt ihren Stoff. Dann aber verarbeitet sie ihn durch eigene Kraft. Aristoteles würde sagen, durch die Kompetenz der Geistseele zu formen. Ne? Kognitiv, geistig zu formen. Nicht ungleich diesem Bilde, das ist natürlich eine Metapher, das sagt auch Bacon, nicht ungleich diesem Bilde ist die wahre philosophische Tätigkeit, nämlich der Biene. Sie lässt nicht alles bloß auf die Kräfte des Geistes ankommen, noch nimmt sie aus der Naturgeschichte und den mechanischen Versuchen dargebotenen Stoff, roh wie er ist, ins Gedächtnis auf sondern legt ihn erst verändert und umgearbeitet dem Verstande vor. Aus solcher innigen Verbindung der Erfahrung mit der Vernunft, welche bisher noch nicht stattgefunden hat, sagt Bacon, ist nun alles zu erwarten. Also dass Bacon hier dafür im Jahr 1620 bereits dafür plädiert, die sinnliche Erfahrung mit der Vernunft zu verbinden, sagt er, das ist bisher noch nicht so geschehen, aber daraus lässt sich viel erwarten. Das ist nichts anderes als bereits ein Hinweis auf das, was später Kants Anliegen eigentlich gewesen ist. Ja? Oder gewesen sein wird, aus der Sicht von Bacon. Also, dass Bacon hier dafür plädiert, die sinnliche Erfahrung mit der Vernunft zu verbinden, ist durchaus auch in dem Sinne zu verstehen, dass er zwischen eben der empirischen Ameise, also dem Empirismus und der rationalistischen Spinne, also zwischen Empirismus und Rationalismus, vermitteln möchte. Das Resultat der Vermittlung beider Positionen, nach dieser Metapher gesprochen, fände sich demnach in Gestalt der kognitiv verarbeitenden Vernunftbinne, die aber auch der Empirie trotzdem nicht sich entheben kann. Und genau diese Position, die 161 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen von Bacons Schrift Das neue Organ der Wissenschaften von 1620, also 161 Jahre danach, also das ist die Position, die hier formuliert worden ist, von Bacon bereits, die 161 Jahre später in der ersten Fassung von Kants Kritik der reinen Vernunft eingenommen worden ist. Denn Kant ging es in seiner Kritik der reinen Vernunft eben genau um die Überwindung dieser Extreme des Rationalismus und des Empirismus. Worauf es Kant ankommt, ist, sinnliche Anschauungen und Verstandesbegriffe vernünftig miteinander zu verbinden. Und da blende ich gleich einmal hinein in die Textstellen A50 und 51 und gleichzeitig dann kurz danach auch die Textstellen B74 und 75. Also A50, 51 und B74, 75. Der Kritik der reinen Vernunft von Kant. So, das ist auch hier aus der Einleitung in die Kritik der reinen Vernunft genommen. Ich muss es nur finden. Also das ist die Einleitung bereits also in ein spezielles Teilkapitel, in das Kapitel zur transzendentalen Logik. Ja? Und da sagt Kant Folgendes. Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen, also die Rezeptivität der Eindrücke. Die zweite, das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen. Das sagt er dazu, da geht es um die Spontaneität der Begriffe. Durch die erstere, also durch die Eindrücke, durch die sinnlichen, wird uns ein Gegenstand gegeben. Also da ist einmal etwas, worüber wir stolpern. Es ist irgendetwas gegeben. Die zweite, also da geht die Dimension der Begriffe, ja. Die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung gedacht. Anschauung und Begriffe machen also, das ist jetzt das Wichtige, die Point aus diesem ersten Einleitungsgeplänkel, ja. Anschauung und Begriffe machen also die Elemente alle unserer Erkenntnis aus, sodass weder Begriffe ohne ihnen auf einige Art korrespondierende Anschauung noch Anschauung ohne Begriffe eine Erkenntnis abgeben können. Ein bisschen später wird Kant dann diese Aussage noch einmal verdeutlichen und wird sagen, Begriffe ohne Inhalte, also mit Inhalten meint er eben etwas, was sinnlich anschaubar ist, Begriffe ohne Inhalte sind leer und Anschauungen, sinnliche Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Und diese Leerheit des Rationalismus, könnte man sagen, das wäre eben genau diese Position, eine der Anschauung enthobene Rationalität. Und auf der anderen Seite die unmittelbare Sinnlichkeit, von der alles Weitere abgeleitet werden könnte, automatisch diese, von diesen beiden Positionen muss abgesehen werden. Man muss versuchen, beide, zwischen beiden Positionen sinnhaft zu verknüpfen, das heißt, Anschauungen und Begriffe miteinander in Verbindung zu bringen. Und das genau ist das Anliegen, eines der Kernanliegen von Kants Kritik der reinen Vernunft. Man könnte hier auch mit Hegel sagen, der gemeint hat, uns ist vieles bekannt, ja? Aber allein dadurch, dass uns etwas bekannt ist, ist es noch lange nicht erkannt. Ja? Das heißt, der Weg der Erkenntnis geht über die oberflächliche Alltagserfahrung, über den Raum des alltäglichen Bekannten hinaus. Und auch Kant ist der Auffassung, dass unsere Erkenntnis mit einfachen, sinnlich unmittelbaren Erfahrungen von Dingen und Ereignissen beginnt, aber das bedeutet noch lange nicht, dass Erkenntnisse allein aus der sinnlichen Dimension der Erfahrung bezogen werden können. Sondern wir müssen das, was auf uns sinnlich zukommt, was wir sinnlich aufnehmen, auch gedanklich ordnen können, damit daraus Erkenntnisse gewinnbar und erwartbar sind. Die Frage ist jetzt, nach welchen Gesichtspunkten können und müssen wir Erfahrungseindrücke ordnen? Nun, Kant als Antwort ist, na klar, nach Begriffen und Kategorien. Die sind dazu da, um diesen Wust an Sinneseindrücken in geordnete gedankliche Strukturen bringen zu können. Und das ist gefordert, um einen Erkenntnisgewinn erwarten zu können. Ja, da könnte man dann weiter fragen, na gut, woher beziehen wir denn die Begriffe und Kategorien? Da lässt sich es drüber streiten. Ne? Die Begriffe und Kategorien, die sind uns a priori gegeben. Wir sind als Menschen, würde Kant argumentieren, mit Verständigkeit ausgestattet und innerhalb des Verstandes sind die Begriffe und Kategorien angesiedelt. Und mehr lässt sich darüber hinaus nicht sagen, meint Kant. Und darüber kann gestritten werden. Das ist auch, gibt heute auch noch Auseinandersetzungen, auch hier am Institut für Philosophie habe ich mit manchen Kollegen immer wieder Streitgespräche, zum Beispiel mit dem Kollegen Gotz, mit dem ich schon seit Studienzeiten hier angesiedelt bin. Ja. Wir haben damals schon darüber gestritten, ob es erlaubt und möglich ist, Kant a priori noch zu hinterfragen, etwa mit Piaget, um zum Beispiel darzulegen, wie überhaupt in der frühkindlichen Entwicklung Kategorien gebildet werden. Denn, also ich sage immer, wir kommen ja nicht mit den Kategorien zur Welt, die auf Kant meint, dass sie a priori gegeben sind. Ne? Wenn das a priori ein wirklich konsequentes wäre, dann müsste das so sein. Ne? Und der Kollege Gotz antwortet wieder mir, er sagt, naja, das ist aber nur die halbe Wahrheit, die du da sagst, weil auf der anderen Seite, wenn du mir mit dem Piaget kommst, ne, der uns zeigt, wie Kategorien jetzt kognitiv entwickelt und gebildet werden, dann arbeitest du ja auch bereits mit Begriffen. Na, woher hast du denn die? Ne? Und da sage ich wieder, naja, die Ursprünge dieser Kategorien, zum Beispiel, dass es Ursache und Wirkung gibt, das habe ich als kleines Baby bereits gelernt. Ja? Und so, also so geht der Streit schon seit Jahren, dass er in dieser Richtung, wo man da wirklich ansetzen muss, ob sozusagen es tatsächlich, wie das die abendländische Philosophie beansprucht, Prinzipien und Gründe gibt, die nicht mehr weiter hinterfragt werden können. Nicht? Andererseits ist es der Job der Philosophie, dass es nichts geben soll, was nicht hinterfragt werden dürfte. Nicht? Ja, Sie sehen, also wenn ich stets behaupte, es gibt nichts auf der Welt, was nicht in Bewegung ist, dann trifft das in besonderer Weise auch auf die Philosophie und auf die innere Theorieauseinandersetzungen zu. Kant jedenfalls sagt einmal, dadurch ist er auch bekannt geworden, dass uns die Begriffe und Kategorien a priori gegeben sind. Und wichtig sind für Kant, ja, bitte.
Also, wenn das so wäre, dass das von vornherein vorgegeben ist, dann müsste doch jedes Lebewesen, das zum Beispiel isoliert aus einem von seinem üblichen Kontext, diese Kategorien doch von selbst entwickeln können. Aber das ist doch nicht der Fall. Also, wenn man ein Wesen isoliert, kann es diese Kategorien doch nicht entwickeln.
Ja, naja gut, ja, das ist, das wäre ja auch das Argument, das ich habe, das sozusagen, also es kann nicht der Begriff der, oder das Verständnis dessen, was Kausalität ist, das Begriffsverständnis von Kausalität, kann nicht jetzt auf genetische Prägungen zurückgeführt werden können. Ne? Also das wird nicht, so kann man das nicht, nicht? Aber das müsste es aber, nicht? Wenn man jetzt, sage ich wieder, also das a priori vollständig ernst nimmt. Das heißt, müsste vorher gegeben sein. Aber das, da lassen sich doch viele, viele Elemente in diesem Diskurs einfügen. Zum Beispiel wissen wir, das hat auch mit dem a priori zu tun, da würde ich sogar also, dem Kollegen Gotz recht geben in einem Punkt, nämlich es gibt auch in der Ontogenese einen unbestimmten Raum, in den wir nicht mehr zurückgreifen können. Wir wissen heute, dass die frühesten Kindheitserinnerungen etwa bis zum zweiten Lebensjahr zurückreichen, nicht weiter. Ja? Und die Neurobiologen erklären uns das auch, die haben also darlegen können, dass die sequentiellen neuronalen Verschaltungen, die eine Bedingung dafür sind, um Gedächtnis entwickeln zu können, ein autobiografisches Gedächtnis entwickeln zu können, erst ab dem zweiten Lebensjahr voll ausgebildet sind. Ne? Einigermaßen voll ausgebildet sind. Und da könnte man sagen, na gut, ne, jetzt kann man natürlich in diesen unbestimmten Raum des a priori allerlei hineinspekulieren. Ne? Deshalb ist vielleicht auch Piagets Annahme, dass bereits die Sensormotorik, ich werde noch darauf zu sprechen kommen in späteren Sequenzen der Vorlesung, dass die Sensormotorik, das Strampeln und Schreien bereits ein kognitives Schema beinhaltet, an das interaktiv mit sozialen Bezugspersonen, namentlich also Eltern, angedockt werden kann. Ne? Und dass auf dieser Grundlage eben Lernprozesse ermöglicht werden, die erst alles Weitere wiederum verständlich werden lassen. Also da gibt es noch eine Reihe offener Fragen. Ja, bitte.
Ich wollte noch was sagen gegen das a priori, dass nämlich, wenn es zum Beispiel Raum und Zeit, ja, und a priori, dass es Begriffe gegeben haben, wir wissen ja heute, dass das Raum und Zeit nicht das ist, was wir in der Dachtung sind.
Ja, ja, das
getrennt, sondern das ist ein ganz anderes, eine ganz andere physikalische Wirklichkeit da. Ja, ja. Wir haben nicht nur das Definitiv, sondern es ist
ja, 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 ja. Und darauf nimmt aber auch Kant Bezug, da werde ich heute wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, aber dann beim nächsten Mal werde ich, also Kants Einstieg eigentlich dann, also in den Aufbau der Kritik der reinen Vernunft, schaut ja so aus, dass das erste große Teil umschrieben ist, also mit transzendentaler Ästhetik. Worum geht es da? Also nicht mit Kunstästhetik, sondern Ästhetik im Sinne von sinnlicher Wahrnehmung und noch spezieller, Kant fragt sich also, was sind die grundlegenden Eindrücke, die wir empfangen können, wenn uns etwas begegnet, Objekte oder Ereignisse. Das sind eben räumlich und zeitliche Eindrücke. Und Kant wird dann sagen, also der Raum entspricht unserem äußeren Sinn auf allgemeinster Grundlage. Ja? Alles, was wir aufnehmen können, hat eine räumliche Dimension und die koppelt sich dann, wenn es um Ereignisse geht zum Beispiel, also um zeitliche Verschiebungen eben, das koppelt sich mit dem inneren Sinn der Zeit. Ja, es gibt also diese zwei Grundelemente des äußeren und inneren Sinnes, Raum und Zeit, und auch die, sagt Kant, sind uns a priori gegeben. Darüber hinaus können wir nichts aufnehmen. Alles, was wir aufnehmen, unmittelbar, ist raumzeitlich strukturiert. Aber darauf werde ich noch zurückkommen. Ja, wichtig ist noch der Unterschied von Verstand und Vernunft bei Kant. Der Verstand ist bei Kant, also für den Begriff des Verstandes bei Kant, steht, wie er sagt, das Vermögen zu urteilen. Ja? Also der Verstand ist das Vermögen zu urteilen. Ich würde sagen, also Dinge eben, Eindrücke kognitiv zu ordnen, gedanklich zu ordnen, ja? Hängt damit zusammen. Und die Vernunft stellt dem Verstand sozusagen allgemeine Prinzipien zur Verfügung, aus denen sich das Vermögen zu urteilen nähert. Die Vernunft, sagt Kant, ist das Vermögen der Prinzipien. Also die Tätigkeit des Verstandes ist es, kognitiv zu ordnen und zu urteilen. Also das Vermögen zu urteilen liegt im Verstande. Und die Ordnungsprinzipien dafür oder Urteilsprinzipien, die liefert die Vernunft. Und Erkenntnis im philosophischen Sinne will uns Kant nahelegen, ist vernunftgeleitete Erkenntnis. Und vernunftgeleitete Erkenntnis kann einerseits nicht davon absehen, dass sinnliche Eindrücke existieren. Vernunftgeleitete Erkenntnis geht daher zum einen aus von Eindrücken und sinnlichen Eindrücken und von Erfahrungen, aber dass als Resultat der Erkenntnis oder Resultate der Erkenntnis erhalten wir nicht durch die sinnliche Eindrücklichkeit allein, da gewinnen wir gar keine Erkenntnis daraus, sondern nur durch erfahrungsunabhängige Elemente, die da sind eben Begriffe und Kategorien. Also wir können unsere Erfahrung nur organisieren, sagt Kant, durch erfahrungsunabhängige Grundelemente. Und das sind eben die durch den Verstand, durch den vernunftgeleiteten Verstand erfassten Begriffe und Kategorien. Oder Descartes würde sagen, durch das Denken erfassen wir Begriffe und Kategorien, die es uns ermöglichen, erst Erfahrungen zu ordnen, sinnliche Erfahrungen, Erfahrungseindrücke so zu ordnen, dass daraus Erkenntnisse gewinnbar sind. Also noch einmal, also der Prozess der Bildung von Erkenntnissen und des Erkenntnisgewinnes ist für Kant gekoppelt an eine zentrale kognitive Kompetenz, nämlich das Verstandesvermögen, das den Verstand auch kernhaft beschreibt, nämlich das Vermögen Entschuldigung, zu urteilen. Ja?
Man könnte so sagen, dass der Verstand zwischen den Sinneseindrücken und der Vernunft vermittelnd agiert, oder dass er
Man könnte das auch so sehen, also sozusagen also drei Ebenen, ne? Vernunft, Verstand und Sinneseindrücke. Ne? Also wir haben ständig mit Sinneseindrücken zu rechnen und sind auch veranlasst, durch unsere Verstandesurteile in geordnete gedankliche Strukturen zu bringen, und die Vernunft hilft uns dabei, Prinzipien ausfindig zu machen, nach denen wir mit unserem Verstand ordnend tätig sein können. Ja, so kann man das sehen. Also das sind drei miteinander verknüpfte Ebenen, wenn Sie so wollen. Ja. Ja, jetzt kommt noch etwas. Also das Vermögen zu urteilen, also das liegt in unserem Verstande begründet. Und das Vermögen zu urteilen ist auch in Wirklichkeit unvermeidbar, um tatsächlich Erfahrungen machen zu können. Ja? Denn wenn Kant von Erfahrung spricht, dann tut er das nachher auf zweifache Art und Weise. Ja? Also einerseits ist damit angesprochen die unmittelbare sinnliche Erfahrung. Also da müsste man aber genauer, präziser dazu sagen, die unmittelbar sinnlichen Eindrücke. Denn auf der anderen Seite sagt Kant, damit eine Erfahrung zu einer Erfahrung werden kann, muss man über die bloße Unmittelbarkeit der Erfahrung, also über den bloßen Sinneseindruck, also unmittelbare Erfahrung, hinausgehen. Und wie tut man das? Indem man den Sinneseindruck gedanklich ordnet. Und das ist dann Erfahrung im eigentlichen Sinn. Ja? Eine Erfahrung, die Kant vorschwebt, die letztendlich auch erkenntnisfähig ist, ist eine bereits geordnete Erfahrung. Ja? Und zwar eine Erfahrung, wo bereits Sinnlichkeit und Verstand miteinander ins Gespräch gekommen sind. So könnte man das auch beschreiben. Und da sagt Kant also, solche Erfahrungsurteile, also im Sinne des erweiterten Erfahrungsbegriffes, also wo man bereits unterstellen kann, dass Verstand und Sinnlichkeit miteinander im Gespräch sind, solche Erfahrungsurteile sind insgesamt synthetisch. Es kommt der Begriff der Synthese bekannt immer wieder vor und darum möchte ich Ihnen auch erklären, was es damit auf sich hat. Aber was heißt synthetisieren? Synthetisieren heißt etwas zusammenfügen, was vorher nicht zusammengefügt war. Ja? Also das heißt, wenn ich einen Sinneseindruck mit einem Verstandesbegriff in Verbindung bringe und dadurch den Sinneseindruck mir erklären kann und ihn verständig beschreiben kann, dann habe ich bereits eine Synthese vollzogen, nämlich zwischen dem Sinneseindruck und zwischen dem Kant a priori gegebenen Verstandesbegriff. Das heißt, die Frage ist, was passiert, wenn ich etwas zusammensetze? Und das ist ja auch, man merkt ja auch sehr deutlich, dass bei Kant Begriffe ins Spiel kommen, die immer wieder zurückweisen auf die neuzeitliche Wissenschaft. Dasselbe Francis Bacon hat in seinem Text an einer bestimmten Stelle auch versucht, die neuzeitliche Wissenschaft so zu beschreiben, dass er gesagt hat, dass die Leitthese oder das Leitprinzip lautet, zerlegen, was zerlegt werden kann und wieder zusammensetzen, soweit es wieder geht. Dann können wir gleiche Erfahrungen machen. Also zerlegen und zusammensetzen. Analytisch würde Kant sagen, und synthetisch sich zu verhalten. Das ist also dieses Bild der neuzeitlichen Wissenschaft des Analysierens und des Verknüpfens nimmt Kant auf, um seine vernunftgeleitete Verstandestätigkeit uns vor Augen führen zu können, beschreibbar zu machen. Ja, also was passiert, wenn ich etwas zusammensetze, jetzt unabhängig davon, ob ich es war, der das, was ich zusammensetze, vorher zerlegt habe oder nicht, das sei jetzt sekundär, zumindest kann ich nur das zusammensetzen, simpel gesagt, was zusammenpasst. Ne? Und wenn das so ist, wenn ich nur das kognitiv, also gedanklich, ja, durch eine Verstandesleistung zusammensetzen kann, was zusammenpasst, dann muss ich schon vorher wissen, was zusammenpasst. Ja? Ich muss schon vorher ein Wissen darüber haben und damit verbindet sich das a priori. Ja? Ich muss beurteilen können, was zusammenpasst. Ja? Das ist a priorisch geforderte Verstandesleistung. Ich muss also etwas, zum Beispiel sinnliche Eindrücke, zu einer gedanklich geordneten Struktur zusammensetzen, was nicht von vornherein und selbstverständlich zusammengefügt ist. Und dazu brauche ich Kategorien und Begriffe. Denn wenn ich scheinbar zerstreute Sinneseindrücke zusammenfüge, wie gesagt, dann muss ich mir ein Urteil finden können, ob das, was ich jetzt zusammenfüge, zusammenpasst oder nicht. Und in diesem Zusammenhang spricht Kant eben vom a priori, und er spricht noch genauer von a priorischen Zusammensetzungsurteilen, nämlich synthetischen Urteilen a priori. Synthetische Urteile a priori sind das. Also der Begriff, der mein Urteil ermöglicht oder anleitet, der ist mir gegeben, denn dieser Begriff sagt mir schon vorher, bevor ich jetzt zusammensetze, a priori, was sich wie zusammenfügen lässt oder nicht. Ja, also das ist, es gibt dann noch, bei Kant kommt immer das Analysieren und das Synthetisieren, das Analytische und das Synthetische ins Spiel. Was ist der Unterschied auch zwischen dem analytischen und synthetischen Urteilen? Das möchte ich Ihnen auch noch ein wenig nahebringen. Ja, also das Analytische ist folgendes. Nehmen wir an, ich habe einen Begriff von etwas und in diesem Begriff versteckt sich sozusagen eine Eigenschaft, ja, eine verdeckte. Es ist eine Eigenschaft in einem Begriff enthalten, auf die ich vorher noch nicht geblickt habe, dann muss ich analysieren, ja, dann muss ich mich analytisch verhalten. Ja. Ich fasse ein Ereignis oder ein Objekt mit einem Begriff und dabei gibt es eine verdeckte Eigenschaft, die ich bisher noch nicht herausgefunden habe. Die finde ich nur heraus, indem ich analysiere. Dann ist mein Urteil analytisch. Da muss ich auch wissen, wie ich jetzt ansetze beim Analysieren, damit ich etwas rausfinde. Dann ist ein Urteil analytisch. Ja? Auf der anderen Seite, wenn es so ist, dass ich ein Ereignis mit einem Gegenstand, ein Objekt, mit einem Begriff fasse und ich komme drauf, mit diesem Begriff habe ich das Ereignis oder den Gegenstand noch nicht wirklich vollständig beschrieben. Da fehlt mir etwas, was ich damit in Verbindung bringen muss, dann muss ich synthetisch vorgehen. Ja, ich muss sozusagen mein Begriffsverständnis von einem Objekt oder von einem Ereignis noch eine Eigenschaft sozusagen hineinnehmen in den Begriff. Das wäre synthetisch. Also analytisch heißt bei einem Begriffsurteil innerhalb eines Begriffes eine bisher verdeckte Eigenschaft analytisch heraufzupräparieren. Synthetisch vorzugehen heißt innerhalb eines Begriffes noch eine Leerstelle zu haben, wo etwas fehlt, für einen Begriff, für ein Begriffsurteil, für einen Gegenstand oder für ein Ereignis. Und hier muss ich sozusagen etwas reinholen und mit dem, was ich bereits habe, verbinden, nämlich synthetisch vorgehen. Ja, da nun aber die für die Erkenntnis entscheidenden Kategorien und Begriffe eben, ich habe es bereits erwähnt, nicht aus den sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften der Dinge entnommen werden können, da findet man sie nicht drinnen, sondern einzig und allein dem reinen Denken, so bedeutet das, dass diese erkenntnisrelevanten Kategorien und Begriffe der Erfahrung vorausgesetzt sind, das heißt eben a priori sind. Und das heißt wiederum, dass synthetische Urteile welche darin bestehen, dass das, was außerhalb eines Begriffes liegt, namentlich noch nicht begrifflich erfasste sinnliche Eindrücke und Vorstellungen, mit dem Begriff urteilsmäßig zu verbinden ist, das heißt zu synthetisieren ist. Das heißt, dass solche synthetischen Urteile nicht nur allein synthetisch, sondern gleichzeitig synthetisch und a priori sind, weil die Begriffe, mit denen die ich beim Urteil einsetze, eben nicht aus meinen Erfahrungen genommen werden können, sondern eben a priori gegeben sind. Und das ist der Sinn, wenn Sie bei Kant lesen und hören, dass er von synthetischen Urteilen a priori spricht. Ja, es gibt einen Unterschied davon, das möchte ich nur noch der Vollständigkeit halber sagen, bei Kant oder für Kant auch schon auch so etwas wie synthetische Urteile, die nicht unmittelbar a priori sind. Was ist das? Das wären zum Beispiel bei Kant oder aus der Sicht von Kant mathematische oder einzelwissenschaftliche Axiome, ja, die schon immer Ergebnisse, Resultate ganz bestimmter Untersuchungsprozesse sind. Ja, aber das sei nur als Nebenbemerkung gesagt. Im Wesentlichen geht es bei synthetischen Urteilen a priori darum, sinnliche Anschauungen und Begriffe miteinander zu verbinden. Weil eben, ich erwähne es noch einmal, wie Kant es sieht, Begriffe ohne Inhalt, also wo es nichts zum sinnlichen Anschauen gibt, leer sind, wie umgekehrt sinnliche Anschauungen ohne Begriffe blind sind. Ja, ich habe dann im nächsten Schritt vor, aber ich glaube, es war heute einigermaßen dicht, ne, was ich Ihnen versucht habe zu vermitteln, und ich selber bin umgekehrt nicht ganz dicht, was meine Hals-Nasen-Befindlichkeit betrifft. Ich würde daher meine Ausführungen für heute mal abschließen. Ich möchte dann das nächste Mal mit Ihnen einen kleinen Durchgang machen durch das, was bei Kant eben hinter, was bei Kant sind, die Anschauungen auf der einen Seite und Begriffe auf der anderen Seite sind. Ich möchte mit Ihnen den Begriff der sinnlichen Anschauung erörtern. Da werden wir auf das Raumzeitproblem zu sprechen kommen, in der transzendentalen Ästhetik. Und ich möchte mit Ihnen dann auch letztendlich den Begriff erörtern, der der allgemeinste aller sozusagen a priorischen Begrifflichkeiten ist, die je bei Kant vorkommen, nämlich der Begriff des Ding an sich. Ja, da werde ich dann noch zu sprechen kommen. Ja, wir halten dann, schließen, aber wir können gerne noch auch Fragen besprechen, wenn Sie das wollen.